ich kann mich erinnern, wir waren mal im Urlaub auf Hawaii und da war ein Freund von uns, also Freunde von uns, die waren dort stationiert, er war bei der US Army. Und das war so eine Zeit, wo ich irgendwie im Gebet nicht wirklich durchkam, ja, wo ich einfach Gebet als langweilig, als eintönig erlebt habe und ich einfach zu Gott nicht durchgekommen bin. Und ich weiß noch, wie der James, so heißt er, gesagt hat, Gabriel, schau mal, hinten haben wir einen Gebetsraum. Und in dem Gebetsraum, da kannst du einfach mal hingehen und mal Gott darum bitten, dass er dir deinen Gebetszugang zeigt. So vom Sinn her sagt er das. Ja. Also nicht irgendwie mach das und das und das und jenes, so irgendwie nach Schema F, so wie man das manchmal auch hört, sondern lass dir von Gott deinen Gebetszugang zeigen. Und das war so eine von diesen Schlüsselsituationen in meinem Leben, wo ich wusste, da will Gott mir etwas offenbaren, mir etwas ganz neu zeigen, auch über Gebet, was Gebet eigentlich bedeutet. Und das Thema der heutigen Predigt ist, finde deinen persönlichen Gebetszugang. Ich habe da so ein paar Zitate ausgegraben von John Bunyan, der hat was sehr Schönes gesagt, er hat gesagt, im Gebet ist es besser, das Herz ohne Worte sprechen zu lassen, als Worte ohne Herz. Dann von Siegfried Ketting, wir beten nicht, um Gott zu informieren, denn das würde heißen, er weiß nicht. Wir beten nicht, um Gott zu motivieren, denn das würde heißen, er will nicht. Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren, denn das würde heißen, er kann nicht. Sondern wir beten, weil wir das Gespräch mit dem Vater brauchen und um unseren Willen in seinen Willen zu legen. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Und viele Christen haben es nicht gelernt, wie sie sich geistlich ernähren können. Entweder wissen sie es nicht oder sie verfallen immer wieder in so einen geistlichen Trott, in eine Routine, jeden Tag dasselbe. Und irgendwann wird es dann eben trist und wird es langweilig. Und wie gesagt, ich möchte heute Morgen die These aufstellen, jeder von uns hat einen persönlichen, individuellen Gebetszugang, um Gott zu erleben. Und das muss nicht derselbe Gebetszugang sein, den der andere hat, der neben dir sitzt. Der zu ihm passt und auf ihn zugeschnitten ist. Ich weiß noch so am Anfang meines Christseins, ich weiß nicht, wem es auch so ergangen ist, da gab es irgendwie klare Vorgaben. Ja? Also da gab es die stille Zeit und dann hieß es, eine Stunde nimmst du dir für Gott. Ja? Und ich habe mich da so verkrampft, mir wirklich eine Stunde. Ich habe dann da gesessen, die Augen geschlossen und auf die Uhr geguckt, hoffentlich ist die Zeit bald um. Es war schon ja, irgendwie nicht so geistgeleitet unbedingt, aber die Sehnsucht war echt nach Gott, ja. Und ich wollte einfach wirklich Gott erleben, aber ich habe mich einfach verkrampft. Und wenn man sich verkrampft und wenn Druck und Zwang im Spiel ist, dann funktioniert es nicht. Es geht darum, dass wir Freude an der Zeit mit Gott haben. Und auch, dass wir andere Geschwister, einfach nicht nach dem Maß beurteilen, wie wir uns selbst beurteilen und sehen, sondern schauen, da ist ein ganz anderer Mensch, eine ganz andere Persönlichkeit und dass wir auch wirklich den anderen zu schätzen wissen, wertzuschätzen wissen und auch besser einordnen, warum jemand anders ist als wir. So, und ich möchte mit dem ersten Gebetstypus anfangen, den wir uns jetzt mal betrachten, das ist der Zugang zu Gott, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, durch Stille. Und da hat der Søren Kierkegaard auch ein schönes Wort. Beten heißt nicht sich selbst reden hören, beten heißt stille werden und stille sein und hören, bis der betende Gott hört. Tiefsinniges Zitat. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus sich ganz alleine zurückzog, um mit seinem Vater Zeit zu verbringen. Zum Beispiel in Lukas 5, Vers 16. Da steht, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Solch ein Christ genießt es, allein zu sein. Er hat das Gefühl, nach einem anderen Takt zu leben. Während andere ihren Kalender fleißig mit Terminen füllen, sei es zur Beziehungspflege oder Mitarbeit in der Gemeinde, hüten diese aufrichtigen Christen ihren Terminplan wie ein Augapfel und vermeiden, um jeden Preis in dieselbe Geschäftigkeit zu verfallen, wie die anderen um sie herum. Aus Gründen, die sie vielleicht selbst nicht verstehen, rauben zu viele Beziehungen und Aktivitäten ihnen Energie. Sie können nahezu unbeschränkt, auch zu belieb. Hast du es dir behalten? Ja, ich brauche immer ein bisschen Wasser. Aus Gründen, die sie vielleicht selber nicht verstehen, rauben ihnen zu viel Zeit, zu viele Termine, zu viele Aktivitäten und auch zu viele Beziehungen ihnen Energie. Und sie können nahezu unbegrenzt viel Zeit alleine verbringen. Gib ihnen eine Bibel, gib ihnen ein gutes Buch, gib ihnen ein Tagebuch und sie können tagelang alleine ihre Zeit füllen. Und sie können sich zurückziehen. Und für sie reicht es völlig aus, mit Gott alleine Zeit zu verbringen. Sie verbringen Stunden damit, über die Güte Gottes, über die Wesensmerkmale Gottes, über seinen Charakter nachzudenken. Das erfüllt sie und erhebt sie und sie erleben Gott in einer Art und Weise, wie sie es auf andere, in anderen Gebetszugängen nicht erleben würden. Sie haben eine enorme Kraft und Freude an Gebet und Anbetung. Das ist ihr Zugang und sie verfügen über geistliche Antennen und können das Wirken Gottes spüren, egal wo sie sind. Jetzt gibt es aber eine Kehrseite dieses wunderbaren Zugangs zu Gott. Solche Christen fühlen sich oft nicht im Einklang mit dem Rest der Gemeinde. Ihre Sensibilität lässt sie Dinge intensiver wahrnehmen als andere Christen. Solche Menschen dienen oft in der Gemeinde als Gewissen der Gemeinde und fordern uns auf, zum Beispiel uns um Menschen zu kümmern, die am Rande stehen, einfach auch barmherziger zu sein. Und sie machen sich viele Gedanken über, was weiß ich, über die vielen Menschen, die auf der Welt leiden und fragen sich, warum das nur so wenige kümmert. Das ist ein wunderbarer Weg, aber nicht jedem ist er gegeben. Und es ist nicht der einzige Zugangsweg zu Gott für uns. Manche von uns versuchen vielleicht auf diese Weise intensiv Gott zu suchen, weil sie so erzogen worden sind. Sie quälen sich allein durch diese Zeit, ständig auf die Uhr schauend, wie ich das vorhin auch so erzählt habe. Denken Sie, dass Sie Gott einen Gefallen tun, wenn Sie immer dabei bleiben und das einfach nur im Prinzip Ihre Zeit bei Gott absitzen. Das aber gefällt Gott nicht, denn er möchte eine Herzensbegegnung, eine echte Herzensbegegnung mit seinen Kindern. Versteht ihr, es gibt Leute, auf die trifft dieser Zugangsweg zu und für andere ist er in dieser Intensität einfach eine Überforderung. Der zweite Zugangsweg ist der beziehungsorientierte Zugang. Wir müssen verstehen, Jesus hat nicht nur einen Gebetsweg zum Vater vorgelebt, sondern verschiedene. In Matthäus 17, ab Vers 1, können wir das lesen. Da steht, und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Das ist definitiv ein gemeinschaftsorientierter Zugang zu Gott. Sie hatten dort eine super Zeit miteinander, hatten tiefe Offenbarungen, die sie miteinander teilten und festhielten, und das hat ihre Herzen miteinander verbunden. Ist euch schon mal aufgefallen, wie schwer es manchen Menschen fällt, ihren Glauben zu leben, wenn sie es alleine versuchen? Für solche Menschen fühlt sich Alleinsein an wie einzelhaft. Es frustriert sie, es entmutigt sie. Die Bibel allein zu lesen ist für sie ungefähr so sinnvoll, wie Hausaufgaben zu machen. Und führt bei ihnen oft nur zu geringem Wachstum. Allein in einer Reihe in einem Gottesdienst zu sitzen, reicht für sie aus, um die ganze Gottesdiensterfahrung zu zerstören. Und allein in einer Gemeinde Dienste zu tun, ist für sie eine Strafe. Aber wenn das mit einer guten Portion Beziehung gemischt ist, kommt Leben in die Sache. Gemeinschaftsorientierte Menschen fangen sofort an, geistlich zu wachsen, wenn sie es mit anderen tun. Wenn sie mit anderen Christen in der Gruppe beten, können sie Gottes Gegenwart fast körperlich spüren. Wenn sie mit anderen in der Bibel lesen, dann kommt eine Erkenntnis nach der anderen. Sie sind voller Leidenschaft für Gott. Wenn sie in einem Team in der Gemeinde dienen und mitarbeiten, dann ist das für sie die größte Freude. Und es ist ganz offensichtlich, dass ihr Zugang ein beziehungsorientierter Zugang ist. Wer diesen Zugang hat, ihn erkennt und bewusst pflegt, beginnt geistlich in einem Maß aufzublühen, wie es für ihn oder sie im Alleingang gar nicht möglich wäre. Nur verurteile dich selber nicht, wenn du spürst, dass dies auf dich zutrifft, weil du denkst, du hast versagt, weil du es nicht schaffst, alleine viel Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist in Ordnung so. Du darfst dich und sollst dich so annehmen, wie du bist. Es gibt einfach gemeinschaftlich orientierte Menschen und es gibt Rückzugstypen, die sich selbst genug sind, im positiven Sinne. Das gilt es zu respektieren, ebenso wie es extrovertierte und introvertierte Menschen in der Gemeinde gibt. Man sollte Menschen nicht in Schubladen tun und sie zu etwas zwingen, was ihrem Persönlichkeitstyp zuwiderläuft. Damit kann man ihnen seelischen Schaden zufügen. Der nächste Typ ist der dienende Zugang zu Gott. Manche Menschen scheinen keine geistlichen Fortschritte zu machen und sich Gott nahe zu fühlen, wenn sie nicht ruhig und beständig in Gottes Weinberg arbeiten. Sie haben also einen aktiven Zugang zu Gott. Wenn diese Menschen länger als unbedingt nötig Urlaub machen, bekommen sie Probleme, weil sie im Dienen ihre stärkste Beziehung zu Gott sehen und erleben. Zum Beispiel unser ehemaliger Seminardirektor, der Günter Karcher, das war so ein Typ. Der ist nachts mit 3-4 Stunden Schlaf ausgekommen, hat uns dann, der war wirklich ein Schaffer, der hat 12, 14, 16 Stunden. Kennt ihr jemand, Günter Karcher? Kennst du, okay. Ja, und ich kann mich noch erinnern, wie er uns im Unterricht dann erklärt hat, wie man am besten Schlaf aufholen kann, indem man in den Pausen 10 Minuten vor sich hin döst, so ein Halbschlaf, aber nicht richtig einschlafen, so ein Halbschlaf, und damit kann man 2 Stunden Schlaf nachholen. So, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht unbedingt der Typ, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, entscheide ich mich lieber für die 2 Stunden und mehr. Also das ist nicht unbedingt so mein Ding. Aber das ist so ein Teil ihres Wohlfühlprogramms. Diese aktiven Menschen funktionieren und erleben Gott tatsächlich in einer besonderen Art und Weise, wenn sie dienen. Sie spüren die Gegenwart des Geistes Gottes. Und wenn solche Christen sich mit anderen vergleichen, dann fühlen sie sich oft ungeistlich und denken, ich bin einfach anders. Ich verbringe nicht so viel Zeit alleine vielleicht mit Gott wie der Rückzugstyp. Aber irgendwie spüren sie, dass Dienen ihr persönlicher Zugang zu Gott ist, wo sie sich nicht anstrengen müssen, sondern der ihnen zufällt. Klar müssen sie aufpassen, dass sie nicht in eine zwanghafte Arbeitswut hineinkommen und sich zu viel zumuten, dass sie nicht alle Aufgaben in der Gemeinde übernehmen, weil es ihnen einfach Freude macht, und sich nicht alles aufdrücken lassen. Und dass sie vor allen Dingen auch nicht ihre Beziehungen vernachlässigen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig, dass das geschehen muss. Sie sind unablässig in Verbindung, weil sie wissen, ohne ihn geht es nicht. Sie brauchen Aktivität, sonst verkümmern sie geistlich. Wenn du dich hier wiedererkennst, frage Gott, was die Werke von ihm her sind, in denen du leben sollst. Wir sollen nicht alle Werke tun, sondern wirklich nur die, zu denen Gott uns bereitet hat und vorbereitet hat. Und das ist ganz wichtig, da wirklich auch sich abgrenzen zu können. Die Jünger kamen auch gerade von einer Dienstreise und Jesus sah nicht die Notwendigkeit, sie ins stille Gebet zu schicken. Er kannte, sie kamen aus einem wunderbaren Zugang, sie waren erfüllt vom Geist Gottes und er verschaffte ihnen einfach nur Ruhe. Markus 6, 30 bis 31, da steht, und die Apostel versammeln sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Gott erkennt die Unterschiedlichkeit, unsere Unterschiedlichkeit an und auch, dass wir ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Manche erleben sogar eine wachsende Gottesbeziehung aus neuen Herausforderungen. Sie suchen regelrecht diese Herausforderungen, weil sie mit Gott wieder über Mauern springen dürfen. Und das stärkt und hilft ihnen im Vertrauen zu Gott. Wichtig ist, dass wir lernen, diesen Zugang zu Gott zu respektieren, das als Bereicherung in der Gemeinde zu erleben und nicht die Leute mit Kritik zuzudecken, weil wir denken, sie sind nicht geistlich genug und nicht genug stille Zeit machen, was weiß ich. Es ist ihre Verantwortung. Wenn sie Gott so erleben, dann ist das ihr gutes Recht. Sie dürfen das. Und sie müssen das vor Gott verantworten. Und sie müssen auch lernen, sich abzugrenzen dabei. Ich möchte noch drei Zugänge erwähnen, obwohl es sicher noch einige mehr gibt. Der verstandesmäßige Zugang zu Gott. Menschen, die einen intellektuellen Zugang haben. Das sind Wissenschaftler, das sind Leute, das sind Theologen, aber nicht unbedingt. Das sind auch Menschen hier aus der Gemeinde, die auf der Verstandesebene zu geistlichem Wachstum angeregt werden. Wenn sie in einem Gottesdienst sitzen, in dem jemand leidenschaftlich Zeugnis gibt, was Gott in seinem Leben verändert hat, denken sie sich, ach, diese herzerwärmenden Geschichten sind ja gut und schön, aber wo ist die Substanz? Wo sind die theologischen Fakten? Ich brauche was Handfestes, das reicht mir hier nicht. Solche Menschen können morgens ihre Gebetszeit nicht ohne 2 oder 3Bibellexikons, Bibelkommentare halten. Wenn der Verstand von Menschen, die so gestrickt sind, erst einmal überzeugt ist, folgt ihr Herz schnell nach. Und ihre Überzeugungen sind durch nichts mehr zu erschüttern. Ich glaube, dass Paulus solch einen intellektuellen Zugang hatte zum Evangelium. Das sieht man schon an seinen unfassbar verschachtelten Sätzen und seiner Theologie, wie die aufgebaut ist. Für ihn hing die Veränderung der Welt von der Erneuerung des Denkens ab. Römer 12, Vers 2, da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Verstandes, eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Wort trifft sich auf alle zu, aber er hatte einen besonders ausgeprägten intellektuellen Zugang. Paulus sprach besonders die rationale Seite des Menschen an, weil er der Überzeugung war, dass alles andere folgen würde, wenn der Verstand eines Menschen erst einmal Gott gehört. Und da ist ja auch was dran. Intellektuelle Menschen hinterfragen Dinge, auch in der Gemeinde. Das ist in Ordnung so, wenn es aus einer positiven Haltung heraus geschieht. Sie fühlen sich Gott näher durch neue Erkenntnisse, wenn sie neue Erkenntnisse über Gott haben. Baue deine Zeit mit Gott um diese Stärke herum auf. Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand und schau einmal, welche Auswirkungen das auf dich und dein geistliches Leben hat. Der nächste Zugang, den ich hier nenne, ist der Zugang durch die Schöpfung. Der Mensch mit diesem Zugang, der würde am liebsten jedes Gebäude verlassen und nur noch mit Gott am Ufer eines Flusses Zeit verbringen. Er ist der festen Überzeugung, dass die Natur uns klar und deutlich zeigt, Gott ist da und dass Gott durch die Schöpfung zu uns spricht. Wenn Sie einen Berg sehen, dann denken Sie an Gottes Offenbarung, Gottes Macht und Herrlichkeit. Wenn Sie einen See, ein Wasser sehen, denken Sie an den herrlichen Heiligen Geist oder einen Wasserfall. Ja? Oder wenn Sie im Frühling spazieren gehen, denken Sie dran, Gott, du machst alles neu, so bist du, das ist dein Wesen, das ist dein Charakter. Sie lernen oft durch Beobachtung eines Ameisenhügels oder eines Sees mehr, als wenn sie ein Buch lesen oder ähnliches. Und wenn sie draußen sind, dann steigt ihr Lobpreis auf zum Herrn Und ich denke da an einen Bruder, den ich kannte, den kennt ihr nicht, deswegen kann ich das einmal, er heißt Thomas, schon ganz lange her. Und das war jemand, der hatte einen großen Hund, hieß Maya, und mit dem Hund ist er immer spazieren gegangen, ganz, ganz, ganz oft. Und wenn ich dann mit ihm Zeit verbracht habe, ich habe öfters mich mit ihm getroffen und gesprochen, und er hat sowas von in einer unfassbar ausgeprägten Dimension Gottes Gegenwart in der Schöpfung erlebt. Das war Wahnsinn. Der hat gejubelt, er hat das herrlich beschrieben, wie gewaltig und toll Gott ist und wie er ihm eben in diesen Spaziergängen und am See und was weiß ich wo überall begegnet ist. Er konnte wirklich Gottes Gegenwart fast mit Händen greifen, wenn er draußen in der Schöpfung war. Und wie gesagt, solche Menschen können direkt aus der Schöpfung, aus der Natur etwas über Gott ableiten und über sein Wesen, über seinen unveränderlichen Charakter. Wie in den Psalmen drängen sich ihnen Bilder und Vergleiche beim Anblick der Schöpfung förmlich auf. Der Schreiber des Psalms 104 hatte einen speziellen Zugang durch die Schöpfung. Er schreibt, und ich lese euch das mal vor, ab Vers 1, Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du angetan. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie ein Zelt, der sich seinen Söller zimmert aus Wasser, Wolken zu seinem Wagen macht und auf den Fittichen des Windes einherfährt, der Winde zu seinen Boten macht, Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gestützt, dass sie nimmermehr wanken wird. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, von deiner Donnerstimme wurden sie verscheucht. Berge stiegen empor, Täler senkten sich zu dem Ort, welchen du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Du lässt es Quellen erspringen, entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Die lassen aus dem Dickicht ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge von deinem Söller herab, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Ist das nicht herrlich? Wäre es nicht wunderbar für solch einen Menschen, wenn er dreimal so viel Zeit in der Schöpfung, in der freien Natur verbringt als bisher? Wenn er das in seine Urlaubspläne mit einbezieht, weil er weiß, Seele, Geist und Körper erholen sich auf diese Weise und werden erfrischt. Jetzt kommt in Kurzform der letzte Zugang für heute, nämlich der der Anbetung. Wenn solche Menschen das Geräusch eines Instruments oder eines bestimmten Chores hören, sind sie in der Gegenwart des Herrn. Einige meinen, sie können nicht toll singen und können auch kein Instrument spielen, das sei entscheidend, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, ob du musikalisch bist, es geht nicht darum, ob du die schönste Stimme von allen hast oder ob du in der Gemeinde da jetzt damit dienen kannst. Nein, es geht nur um eine Herzenshaltung. Wenn du in deinem stillen Kämmerlein vor Gott bist, ja, mit Gott Zeit verbringst. Darum geht es. Und wenn du da anfängst, Gott, den Herrn zu preisen, dann öffnet sich für dich ein ganz wunderbarer Weg zum Herrn. David hatte sicherlich einen solchen Zugang zu Gott. Der Psalm 103 gibt darüber Zeugnis. Von David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Er hat seine Wege Mose kundgetan, den Kindern Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ich denke, David fühlte sich am lebendigsten und am Gott am nächsten, wenn er anbetete. Und so darfst auch du, wenn das etwas bei dir anspricht, dir diesen Bereich so weit gestalten, dass du dich in deiner Liebe zu Gott ausdrücken und entfalten kannst. Die Frage, die sich hier stellt, wie bekommt man denn heraus, zu welchem Zugang man selber neigt? Eine Möglichkeit ist, schreibe dir doch mal alle Christen auf, die du bewunderst und ihnen nacheifern möchtest, aus Büchern oder auch aus dem persönlichen Erleben, wo du sagst, boah, das ist, so möchte ich sein, ja, das ist für mich ein Vorbild. Und dann schau mal, was das für Gebetstypen sind. Wenn du feststellst, dass sie den gleichen Gebetszugang haben zu Gott, dann ist es wahrscheinlich, dass du denselben hast. Manche von uns haben sich vielleicht in dem ein oder anderen Gebetstyp wiedergefunden. Wichtig ist, uns besser kennenzulernen, uns selber besser kennenzulernen und dass wir auch lernen, andere besser zu verstehen und stehen zu lassen, gerade in der Gemeinde. Weil jeder ist irgendwie ein Original und geht auch durch eine andere Lebensphase durch, als du gerade durchgehst. Ja? Und für mich ist das Gebet nichts Statisches, sondern ich erlebe es als einen lebendigen Prozess, immer mit Veränderungen. Ja? So habe ich im Laufe meines Christenlebens wirklich viele Gebetszugänge auch selber ausprobiert. Und das hat, wie gesagt, auch damit zu tun mit deiner persönlichen Situation, mit deinem, in der du gerade stehst, aber auch mit deinem Persönlichkeitstyp zu tun. Bei allen Versuchen, Gott zu lieben, ist wichtig, einen gemeinsamen Nenner zu haben. Und den finden wir in Lukas 10, 27. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen. Das ist der Bereich der Anbetung. Und mit deiner ganzen Seele, Wille und Emotionen. Und mit deiner ganzen Kraft, deinem Dienst. Und mit deinem ganzen Verstand, Erkenntnis und dadurch auch dein Vertrauen. Das bewahrt uns vor Einseitigkeit. Ein intellektueller Christ ist dennoch aufgefordert, anzubeten. Oder ein Mensch der Stille darf dennoch nicht falsche Ansichten über Gott haben, nur weil der andere Zugang leichter ist. Er ist dennoch aufgefordert, sich mit dem Wort zu beschäftigen. Oder ein Mensch, der Gott in der Einsamkeit sucht und findet, ist nicht entschuldigt, weil er nicht in die Gemeinde geht. Ja? So Leute gibt es ja. Ich brauche die Gemeinde nicht. Ich bin mir selbst genug und der Herr und ich sind die Gemeinde und was weiß ich, was man da für ein Zeugs hört. Das ist natürlich nur ein Alibi und eine Ausrede, so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Gell? Es ist wichtig, eine Ausgewogenheit zu haben. Dennoch dürfen wir die Wege ausprobieren, besonders ausprobieren und suchen, die uns Gott ganz persönlich gibt, um ihn zu finden. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen wirklich ein Wachstum in der Liebe zu Gott und wirklich ganz, ganz wunderbare Herzensbegegnung mit unserem Herrn. Es geht nicht um Pflichterfüllung, es geht nicht um Zwang, es geht nicht um Druck. Es geht auch nicht darum, dass du auf die Uhr guckst und sagst, wann habe ich es endlich hinter mir? Wann habe ich die Dreiviertelstunde oder Stunde? Sondern einfach, wonach Gott sich sehnt, ist wirklich eine Begegnung von Herz zu Herz. Und das setzt auch eine entspannte Art und Weise voraus. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir auch, denn ich bin auch auf dem Weg genau wie ihr. Amen.